Ich begrüße alle Anwesende und Zuhörer und die, die später zuhören werden. Die Parasha dieser Woche ist Chaye Sara. Und ja, es gibt eigentlich drei Geschichten in der Parasha, zwei große Geschichten, eine kleinere Geschichte. Oder anderthalb kleine Geschichten. Die große Geschichte, die erste ist
der Kauf von der
Sarah.
Das ist eigentlich, Sarah ist verstorben und sie soll beerdigt werden. Und das ist eigentlich ein sehr interessantes Thema, das wir heute jetzt nicht weiter erforschen werden. Ich habe dieses in der Vergangenheit thematisiert. Ich weiß nicht, ob ich das schon in Wien gemacht habe, aber allerdings hat Rabbiner Sachs auch den gleichen die gleiche Gedanke entwickelt. Aber wenn Rabbiner Sachs, Jonathan Sachs, etwas so etwas schreibt, dann bringt er immer hervorragende Quellen, von denen keiner gedacht hat. Also insbesondere von der westlichen Philosophie. Was ist die Funktion dieser Geschichte? Ja? Diese Geschichte, das ist die Funktion, es erzählt, was geschehen ist, ja. Aber diese Geschichte wirkt verzerrt. Warum wirkt sie verzerrt? Aber nicht alleine. Sie wird nur nicht verzerrt, weil auch andere Geschichten ähnlich verzerrt wirken. Am Anfang, im 12. Kapitel, hat der liebe Gott Abraham gesagt, Lech Lecha, geh fort, geh weg von deinem Land, von deinem Geburtsort, von deinem väterlichen Haus, wohin ich dir zeige, hinzugehen. Ich werde dich segnen, das wird ein Segen sein. Ich werde die segnen, die dich segnen. Und die dich fluchen, werde ich verfluchen. Und alle werden dir Segen finden. Und Gott verspricht zu Abraham, also ganz viel. Und was geschieht? Er sagt mir, jetzt gehe nach Israel. Das heißt, Abraham müsste sich darauf vorbereiten, dass er in Israel jetzt bleiben wird. Und was geschieht dann?
Er kann nicht in Israel bleiben.
Eben. Es gibt eine Hungersnot. Abraham geht nach Ägypten. Das wirkt sehr verzerrend. Gott hat ihm gerade was versprochen. Geht los. Gott hat Abraham versprochen, du sollst jetzt einen besonderen Bund, neuen Bund, nämlich diesen zusätzlichen Bund, nämlich für die Beschneidung. Du wirst ein Kind haben, Yitzhak. Yitzhak Yikarel Chazara, aber Ishmael Ishmaticha. Ich habe zugehört, du willst Ishmael auch segnen, ich werde ihn segnen. Aber das, was ich vorhabe, dass von dir ein Volk entstehen soll, das meine ich bezüglich Yitzhak. Und dann aber einige Jahre später sagt Gott zu Abraham, geh und opfere den Yitzhak. Also es ist wiederum, es wird sehr verzerrend. Es gibt auch verschiedene ähnliche Abschnitte. Abraham muss seinen Ort, wo er lebt, verlassen. Und vermutlich war das Hebron. Verlässt Hebron wegen einer zweiten Hungersnot und geht dann nach Gerar unter Avimelech. Ist so grenzwertig Israel. Man kann darüber diskutieren. Bis heute übrigens. Und auch hier haben wir sowas. Mhm. Gott hat Abraham versprochen, dass das Land ihm gehören wird. Dir habe ich das Land gegeben und deine Nachkommen. Und wenn Abraham aber seine Frau beerdigen will, steht da drauf, es zu kaufen. Mhm. Was eigentlich sehr merkwürdig ist. Die sind bereit, es ihm zu geben. Ja. Und er akzeptiert das Geschenk nicht. Warum nicht?
Weil es keine Sicherheit hat.
Eben. Das ist eigentlich, Gott hat ihm versprochen, es wird ihm gehören, aber er spürt keine Sicherheit. Das wirkt so verzerrend. Ja? Es wirkt nur nicht verzerrend, weil wir das bereits wissen, weil wir schon mehrere solche Abschnitte gesehen haben. Und also das sagt uns etwas auch über, was Gottvertrauen heißt. Gottvertrauen heißt nicht, alles schon gut sein. Ja, kennen die Geschichte mit dem Brand und jemand in einem Haus, das brennt und Und alle sagen ihm, verlasse, ja, ihr kennt die Geschichte auch.
Gibt doch ein Tuchwasser, ja.
Verlasse das Haus, gibt ein Feuer. Nein, nein, Gott wird schon helfen. Und das Feuer versperrt mittlerweile schon den Hauptausgang. Es ist, nein, noch jemand sagen, springt, geh auf dem ersten Stockwerk, springt aus dem Fenster, das wird schon gut sein. Ein Stockwerk ist nicht viel. Nein, Gott wird schon helfen. Das Feuer schreitet vor und er kriegt auf dem Dach und dann kommt eine Feuerwehr und mit einem Leiter, also bitte kommen, und er weigert sich, Gott wird schon helfen, dann kommen sie doch mit einem Hubschrauber, und am Ende, also er weigert sich alles, Gott wird helfen, und er stirbt eigentlich in den Flammen, im Flammenmeer, und dann kommt er in den Himmel, und er fragt, er sagt er nur, ich habe doch auf Gott gehofft, was ist geschehen, sagt Gott, ich habe dir deine, also die Mitbewohner, die Rettung, alles geschickt, und ist alles abgelehnt. Ja? Bitachon ist nicht einfach sich hinsetzen und sagen, alles wird schon, Gott wird schon für alles sorgen. Abraham versteht, Gott hat ihm das Land versprochen, das heißt nicht, dass er keine Anstrengungen machen will. Für Abraham ist es nicht verzerrt. Für Abraham wirkt es nicht verzerrt, dass er gerade das, was er von Gott als Geschenk bekommen hat, dass er das, dass er das dafür zahlen muss. Das passt irgendwie. Dafür hat der liebe Gott ihm Geld gegeben. Okay? Danke. Aber das war nicht das große Thema, das ich ansprechen wollte. Das, man kann mehr darüber lesen, wenn man das von auf Sachs liest oder auf meiner Webseite. Ich möchte mal fragen, was sind die anderen Geschichten, die wir an der Parasha haben. Wir haben dann noch eine kleine Geschichte, die andere Nachkommen Abrahams. Also erstens Ishmael. Das haben wir ab dem 12. Vers des 25. Kapitels. Ve'ele toldot Ishmael ben Avram, das sind die Nachkommen Ishmaels ben Avram, das ist die Geschichte von Ishmael, Sohn des Abrams. Und dann gibt es eine ganze Menge Leute, die erwähnt werden, wo sie auch ihr Lager aufgeschlagen haben, wo ihr Einflussbereich war. Und dann kommen wir zur Geschichte von Yitzhak für nächste Woche. Ve'ele toldot Yitzhak ben Avram, das ist die Geschichte von Yitzhak. Das ist ganz logisch. Natürlich, kaum jemand merkt sich das, weil Ele Toldot Ishmael ben Avram ist am Ende der Parasha dieser Woche. Das heißt, wir sind schon, wir haben die Geschichte, die wir schon erwähnt haben, und noch eine Geschichte, die wir bald entdecken werden. Zwei große, großartige Geschichten. Und dann haben wir nächste Woche die Geschichte von Yitzhak. Das geht darunter, dass eigentlich stilistisch hier eine Kontinuität besteht.
Yeah.
Und die fängt an mit dem 22. Kapitel, 1. Vers, weil Josef Avram hat hinzugefügt, also er ging weiter, hat nicht aufgehört. Bei Kachisha hat eine Frau genommen, Schmack Tura, ihr Name ist Ktura, war ja ein Witwer. Und hat dann die Ktura geheiratet. Es gibt ein Midrash, das sagt, die Ktura, das ist die gleiche Frau als Hagar. Ja? Macht jetzt nicht aus, wie wir das jetzt kommentieren wollen. Wichtig ist, Avram hat noch weitere Kinder, aber zwei haben einen besonderen Status, Ishmael und Yitzhak. Und zwischen diesen beiden hat Yitzhak noch einen höheren, besonderen Status. Und so passt es. Abraham heiratet noch Kinder und dann haben wir die Geschichte von Ishmael, wir haben die Geschichte von Yitzhak. Gut, das passt. Aber eine Geschichte habe ich übersprungen, das ist die Geschichte, mit der wir uns jetzt beschäftigen wollen. Ah. 24. Kapitel. War Abraham Zaken und Abraham war alt. Ba Bayamim, er kommt in den Tagen. Vashem berachet Avram Bakol, und der Ewige segnete den Avram mit allem. Es gibt da ganz interessante Erläuterungen. Ich möchte dazu hinweisen, dass wir beim Menschen sagen, ja, Bamar Rom Yelam du alem, wer alem, nur so gut, schütte helle, mich mehr, rechalom, nächste Woche, nein, ich bin zu weit. Harachman Ivarech, Otanu, Vatkula Shalanu, Komoshin, Baruchu, Avotenu, Avram, Yitzhak, Yaakov. Das ist dort irgendwie die Anwesenden. Man fügt dort hinzu, also wer bei den Eltern ist, Achman Ivarech, Etavi, Vatimi. Wer zu Gast ist, Ivarech, Balabait, wird Balabait, ja. Und dann heißt es, wie Avram, Yitzhak und Yaakov gesegnet wurden. Bakol, Mikol, Kol. Was ist Bakol, Mikol, Kol? Bakol Mikol Kol ist ein Hinweis auf drei Stellen im Tanach, wo respektiv Avraham, Yitzhak und Jakob gesegnet werden. Hier haben wir die erste Stelle. Aber Hashem berachet Avraham Bakol. Also das Bakol, das ist das, wir den Segen Avrahams bekommen sollen. Bakol Mikol ist für den Segen von Von wem?
Trak.
Ja, und Call ist dann? Ja, ja, okay. Okay, gut, stimmt. Also, Abraham wird gesegnet. Es gibt eine sehr interessante Auseinandersetzung im Midrash, ob das Bakol hier vielleicht zusätzliche Bedeutung hat. Also nicht einfach alles. Und da gibt es eine Auseinandersetzung, die zur Hälfte oder eine Seite der Auseinandersetzung, damit kann ich mich gar nicht zurechtfinden. Also ganz persönlich ist das jetzt, das ist nicht eine theologische Sache, eine ganz persönliche Sache. Und eine andere Seite der Auseinandersetzung kann ich mich total damit auseinandersetzen. Nämlich, gut weiß ganz genau, was ich meine, es gibt ein Midrash, der sagt, Bakol, Abraham wurde mit allem gesegnet, insbesondere hatte keine Tochter. Was eigentlich, wie das in den Kommentaren verstanden wird vom Midrash, ist, für Abraham eine Tochter zu haben, wäre eigentlich ein bisschen eine Katastrophe, weil er wollte jetzt ein Volk gründen und seine Tochter kann nicht seinen Sohn heiraten, das geht nicht. Und das heißt eigentlich, die Tochter würde ihm verloren gehen für, ja, woanders. Also das geht nicht. Also eine andere Meinung ist umgekehrt, Abraham wurde mit allem gesegnet, sogar eine Tochter. Damit finde ich mich sehr gut zurecht. Und dann gibt es eine Erweiterung dieses Midrash, sagt, ja, er hat eine Tochter, und sie hieß Bakol. Das muss man nicht wirklich nehmen, das ist nur... Okay. Aber das sind alles tolle Auseinandersetzungen. Eigentlich will man damit sagen, Abraham hat es richtig alles. Bakol. Und naja, zum Segen gehört auch, dass es in der Familie gut geht und je nach in welchen Umständen das, man ist, es noch Kinder oder vielleicht gerade jetzt wäre das ein Problem, wenn er noch eine Tochter hat. Also hat er doch vielleicht nicht gehabt. Aber was ist in diesem Bakol? Ich interessiere mich heute primär an anderen Dingen, deshalb lesen wir weiter. Und Abraham sagte seinem Diener, dem Ältesten seines Hauses, der herrscht alles, was er hat. El Avdo, ze kan beto, am Schul bechol Shalom. Simna yadcha tachat yerechi, lege deine Hand unter meine Hüfte. Vespiacha, ich werde dich schwören lassen, beschwören. Vashem Elokei Shamayim, Elokei Aretz, im Namen des Ewigen, dem Gottallmächtigen von Himmel und Gottallmächtigen von Erden. Hashem herrscht über alle. Du sollst nicht eine der Knaaniterinnen für meinen Sohn zur Frau bringen. Ich lebe unter diesen, aber nicht von dort soll ein Schiduch kommen. Sondern du musst für meinen Sohn eine Frau aus meinem Land und meinem Geburtsort bringen. Dorthin sollst du gehen und dort eine Frau nehmen für meinen Sohn Yitzhak. Und er sagte zu ihm, der Diener, vielleicht wird die Frau nicht kommen wollen, mich nachkommen zum Land, zu diesem Land. Soll ich deinen Sohn hinbringen, zu diesem Land, von dem du gekommen warst? Vajomerelav sagt er zu ihm, Abraham sagt zu ihm, Hishamer lecha, behüte dich, Pentashivet Mishra, nur das sollst du unbedingt nicht tun. Der ewige Gott Allmächtige des Himmels, der mich genommen hat aus meinem väterlichen Haus und meinem Geburtsland, der mit mir gesprochen hat und mir geschworen hat, zu sagen, deine Nachkommen werde ich dieses Land geben. Ui, schlag mal Cholle von Echa, er wird seinen Engel vor dir senden. Vielleicht ich schelle mich an und du wirst eine Frau für meinen Sohn von dort nehmen können. Und wenn die Frau nicht mitkommen willst, dann, wenn ich Kita mich schwurte, wirst du gereinigt, befreit von diesem Schwur, den ich dir aufgelegt habe. Raket Nilo Tashashama, aber meinen Sohn darfst du nicht dorthin zurückbringen. Also, wir haben hier viele Themen, die wir zu besprechen haben. Und der Diener legte seine Hand unter der Hüfte Abrahams, Adonai, sein Herr, weil Shavalo erschwörte ihn, also da war er sehr auf diese Sache. Und dann zweiter Akt, das ist die erste Szene. Da besprechen wir die erste Szene der Geschichte. Da gibt es direkt drei Fragen, vier eigentlich schon. Erste Frage ist, warum ist es für Abraham so wichtig, dass sein Sohn nicht hingehen soll. Okay. Es ist klar, dass sein Sohn nicht hingehen soll. Einverstanden?
Ja.
Okay. Warum? Okay. Nächste Frage. Oder nächste Bemerkung. Avram will nicht, dass Yitzhak eine Frau, eine Knaniterin, nimmt. Man kann sich die Frage stellen, warum? Man muss sich nicht die Frage stellen, warum. Manche haben sich die Frage gestellt. Aber es ist eine Bemerkung, die wichtig ist. Und dann was ist das mit dem Schwören mit der Hand unter der Hüfte? Das ist auch so eine komische Sache. Hand unter der Hüfte schwören. Das ist die Verbindung. Und dann die vierte Frage ist, können wir ahnen, wer dieser Diener ist? Oder sollen wir ahnen, wer der Diener ist? Das ist auch eine Frage. So, wer möchte versuchen, die vier Fragen zu beantworten? Eine der Fragen reicht, ja, man muss nicht alle.
Dass er nicht zurückgehen soll, dass er vielleicht nicht dort hängen bleibt und quasi rückfällig wird und anderen Göttern dient, so.
Okay. Also, aber Abraham. Okay. Ja, gut. Nein, das ist ein Vorschlag. Gibt es andere Vorschläge? Okay, dann haben wir einen Vorschlag. Eine andere Frage, die beantwortet werden könnte? Oder andere Bemerkung, die erwidert werden kann?
Ja, also er wollte, dass er nicht über eine ganz fremde Frau also nimmt, vielleicht. Also das ist das Grund für Rebecca. Also das
warum?
Nicht eine ganz fremde Frau.
Warum nicht?
Naja, also von demselben, sagen wir, Stamm oder etwas solches. Das
okay. Danke. Gibt es noch Vorschläge? Andere Fragen, die beantwortet oder Bemerkungen, die erwidert werden sollen? Wenn man selber mal etwas sagen muss, dann lernen wir noch mehr. Okay, gut, also. Die die Vorschläge, die Anregungen sind nicht schlecht. Ich werde sie widersprechen, aber das ist geplant, so ich habe so irgendwo hingeführt. Also sie sind nicht schlecht, die Anregungen, muss ich sagen. Ich will aber mehr. Es gibt zwei Wege, wie wir mehr kriegen können. Wir können in den Kommentaren schauen und wir können in den Text der Tora schauen. Ja? Und manchmal ist das Gleiche und manchmal gibt es noch mehr Material insgesamt. Es gibt einen Rashi, der versucht, die Frage zu beantworten, manche der Fragen zu beantworten. Manchmal stellt er die Frage und antwortet sie, manchmal gibt er nur eine Antwort. Und wir werden heute nicht zwingend die Antwort von Rashi als die führende Antwort halten, aber wir wollen sie erwähnen. Also die erste Sache, nehmen wir diese Frage, von wem Yitzhak heiraten soll. Ja? Wen soll Yitzhak heiraten? Sagt Rashi, was ist das Problem mit den Knanitern? Woher entstammen die Knaniter? Die Knaniter kommen, wenn man die Genealogie von Noach betrachtet, nicht von seiner Genealogie, von seinen Kindern, Nachkommen, wie die sogenannten 70 Nationen als Noach entstammen, dann ist Kanaan einer der Nachkommen von Cham. Und wer war Cham? Cham war dieser, der seinen Vater,
was auch immer,
entweder vergewaltigt oder kastriert hat, oder beide, oder was anderes dieser Art. Und als Reaktion darauf verfluchte Noach seinen Enkel Kanaan, um zu sagen, nicht alle Nachkommen von Cham, er will nicht alle, aber einen davon, Arur Kanaan, er wird aber dem Yerichav. Verflucht ist Kanaan, er wird ein Knecht der Knechte sein für seine Brüder. Das Knarren wird sich nicht gut gehen. Sagt Rashi, ich habe gerade einen Segen von Gott erhalten, den ich an Yitzhak weitergebe. Und da passt es nicht, dass ich jetzt in den Fluch hineingehe. Das ist die Erklärung von Rashi. Was für eine Art Erklärung ist das? Ich habe einen Tamid Racham, einen Professor an der Yeshiva University gekannt, namens Jakob Ellmann. Jakob Ellmann kennen Sie alle schon den Namen Rabbiner Aryeh Kaplan? Mhm. Rabbiner Aryeh Kaplan ist jung verstorben, war ein Physiker von säkulärer Ausbildung, hat verschiedene kleine Büchlein geschrieben und auch diesen. Ah, das ist genau, was ich zeigen wollte. Diese Übersetzung des Chumash. Diese Übersetzung des Chumash ist sehr besonders. Das heißt The Living Torah. Übrigens gibt es einen Freund von mir, der jetzt versuchen will, das auf Deutsch zu machen. Aber nicht wörtlich übersetzt, macht eine eigene Übersetzung. Mhm. Muttersprache Deutsch, also es könnte sich tatsächlich ergeben. The Living Torah versucht statt Wort pro Wort zu übersetzen, das lebhaft zu tun, idiomatische Übersetzung. Wie der Text eigentlich, was der Text eigentlich vermitteln will, aber wenn, zum Beispiel, es heißt immer Lemor, Vayomer Hashem el Moshe Lemor, Gott sagt zu Moshe Lemor, zu sagen. Auf Deutsch spricht man nicht so, das ist das biblische Äquivalent zu Doppelpunkt öffnende Anführungszeichen. Ja? Also dann macht das Rabbiner Kaplan so, dass es wie im Alltags in der Alltagssprache ist. Es tönt nicht so biblisch wie die King James Übersetzung, dafür ist es umso klarer. Und er hat auch hervorragende kurze Kommentare, philologische und andere Kommentare. Das ist Kaplan. Er ist leider jung gestorben, war 48. Deshalb hat er nie Tanach übersetzt. Und Jakob Ellmann ist der, also die andere Teile des Tanach, das Ta hat er übersetzt, aber das Nach hat Jakob Rabbiner Ellmann gemacht. Wenn jemand einen wesentlichen Artikel mal geschrieben über sogenannte Omnisignifikanz, das ist genau, was ich jetzt besprechen möchte. Omnisignifikanz heißt, wenn ich eine Stelle betrachte, dann hat sie auch Bedeutung für andere Stellen. Und Rashi schöpft hier aus der Omnisignifikanz. Kanaan, eine kananitische Frau soll Yitzhak nicht heiraten. Was ist schlecht mit den Kananiterinnen? Ah, wir wissen von anderen, dass die Knaniterinnen, die Knaniter überhaupt ein Problem sind, sie sind verflucht. Okay? Omnisignifikanz. Eine andere Möglichkeit wäre, und die steht damit nicht 100% im Widerspruch, aber man kann auch anders versuchen, die Bedeutung von etwas zu verstehen. Und das kann man durch einen Vergleich nicht zwingend, was Rashi tut, ist, er sucht Knaniter. Ich möchte auch vorschlagen, man kann Frau für Yitzhak mit Frau nicht für Yitzhak vergleichen. Das heißt, aus dem, was wir später bei der Rivka entdecken, können wir ahnen, was für Abraham nicht bei den Knaniterinnen vorhanden ist. Rivka unterscheidet sich auf welche Art? Sie ist sehr aufrichtig. Wie ist sie aufrichtig? Das ist die Gastfreundschaft, das ist selbstverständlich klar da. Es gibt auch noch eine Stelle, Betula wie ich leue da, dass sie sexuell total züchtig war. Sie war eine Jungfrau, aber wie wir aus der Geschichte von Sparta wissen, gelten in vielen Kulturen als Jungfrau nicht nur jene Frauen, die überhaupt keinen Verkehr hatten, sondern es kommt darauf an, was für Verkehr man hatte. Man kann sich so irgendwie arrangieren. Ja? Und wir aber sind nicht dieser Meinung. Vor der Ehe kein Sex. Ja? Die Heiligkeit ist auch darin zu finden, dass die Sexualität in Bahnen der Heiligkeit geführt wird. Und Rivka ist eben sowohl diese sehr gastfreundliche Person als diese sehr moralische Person. Und der Midrash ergänzt das dann auch mit gewissen Kommentaren, dass sie auch aufrichtig war. Also auch ethische Person. Und daraus lässt sich, können wir ahnen, die Knaniter waren nicht zwingend so. Und da kann ich wieder, genau wie Rashi das macht, eine Brücke Knaniter schlagen. Aber nicht im Buch Bereshit, sondern zwischen dem Buch Bereshit und dem Buch Vayikra. Bei den Sexualverboten, ist das jetzt im 18. oder 20. Kapitel von Vayikra, weil es gibt beide sind Kapitel mit Sexualverboten, einer von den beiden steht noch Kemase Eretz Mitzrayim und Kemase Eretz Kanaan. Tut nicht wie die Taten der Ägypter und der Kananiter. Letzte Woche habe ich bemerkt, dass es bei der adligen Schicht der Ägypter normal war, inzestuös zu heiraten. Mhm. Ja, also die Unzucht bei den Ägyptern ist wohl belegt. Und da können wir ahnen, dass auch die Kananiter eigentlich eine sehr lockere sexuelle Moral hatten. Ja? Und also wenigstens auf eine, möglicherweise auf alle drei Gebiete, wo Avraham sich wünscht, dass seine Schwiegertochter eine vorbildliche Frau sein wird, schneiden die Kananiter schlecht ab. Was nicht wegnimmt, ja, dass auch die Erklärung von Rashi passen kann. Rashi zeigt uns diese Gedanken, man vergleicht Kananiter, man versucht zu verstehen, warum. Und das mag sein, dass das auch ein Aspekt ist. Interessant ist dann, dass Rashi versucht, den Diener zu identifizieren. Er sagt uns nicht, dass das überhaupt eine Frage war. Im ganzen Abschnitt hier steht immer nur Ha'eved, der Diener. Steht nicht, wer er ist. Haben wir irgendwelche Möglichkeiten, um diesen Diener näher zu identifizieren? Wer möchte vorschlagen? Nach der gleichen Methode, einen Begriff anderswo zu suchen, wo er wieder auftaucht, wissen wir, dass Avraham einen Diener hatte, der einen besonderen Status genoss. Avraham beklagt sich im 15. Kapitel, sagt der liebe Gott, du willst mir all diesen ganzen Segen geben. Hen li lo natata Sarah, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Ja? Vene ben beti yoresh oti, jemand von meinem Haushalt wird mein Erbe sein, aber nicht von meiner Familie. Und wer ist das? Das ist der Messek Eliezer. Eliezer ist der Name eines Vornamendieners von Abraham. Hier sprechen wir von einem Diener, der ist Sekan Betor, der Älteste seines Haushalts, Hamoshel Bechola Shelo, der Generaldirektor. Ja? General Manager. Mhm. Er verwaltet alles, der General verwaltet alles, was dem Abraham gehört. Und es ist also nicht unvernünftig, sich vorzustellen, dass das gleich ist. Es muss nicht sein, dass es gleich ist. Ja? Es kann auch sein, dass Avraham zwei Vornamen, die er hatte, oder 10. Aber es lässt sich erahnen, dass das möglicherweise die gleiche Person ist. Und das ist genau die Position von Rashi, die Position unserer Weisen in verschiedenen Stellen, dass dieser Eved Avraham Eliezer ist. Sollte das stimmen, dann entdecken wir eine Verbindung mit dem Rashi, den wir gerade erwähnt haben, nämlich dass Avraham nicht will, dass die Knaniterinnen mit Yitzhak heiraten sollen, zwischen dem und der Identität des Dieners. So sagt Rashi, als Avraham betont, Asholot ikach ishalivni, das ist im dritten Vers, du sollst nicht eine Frau von meinem Sohn nehmen, mit nur der Knaniter, von den Töchtern der Knaniter, dass eigentlich hier eine Hintergrundgeschichte stattfindet, eine Hintergrundgeschichte, die nicht in der Torah steht, die vom Midrash rekonstruiert wird. Was ist diese Hintergrundgeschichte? Eliezer, der Diener Abrahams, hat auch eine Familie und er hat Kinder. Und einer dieser Kinder war ein Mädchen. Und Eliezer fragt, vielleicht wäre das gut, ich bin schon der Generalverwalter, wir arbeiten sehr gut miteinander, was wäre, wenn ich auch meine Tochter deinem Sohn in Ehe gebe? Und Avraham sagt, das geht nicht. Ja? Das Ziel, wenn Avraham sagt, bitte nicht die Kananiter, Avraham meint eigentlich Eliezer. Es tönt sehr hart, weil es ein treuer Diener ist und es spricht der Größe der Diener, wie wir uns das alles vorstellen, dass er trotz der Zurückweisung alles so gewissenhaft tut. Ja? Aber woher entnimmt Rashi so eine Idee? Oder woher entnimmt damit Rashi so eine Idee? Ich glaube, dass es möglicherweise zum Folgenden kommt. Fällt es nicht auf, dass wir hier jemanden haben, der eine enorm große Rolle spielt und er ist total namenslos? Der Evid Avraham hat keinen Namen. Wenn wir betrachten, dass es vernünftig ist zu sagen, dass der Evid Avraham keine andere ist als Eliezer, dann fällt das noch mehr auf. Auch ohne diesen Vergleich würde es auffallen. Wir begegnen jemand immer, immer wieder und er heißt nur Evid Avraham. Wer ist er? Evid Avraham. Er hat keine eigene Identität. Wie kann das sein? Ich glaube auf diese Basis, dass man sich stützen kann und sagen soll, dass die Schrift darauf hinweist, dass er mit Absicht in den Hintergrund hineingedrückt wird. Ja? Und deshalb diese Idee, er wäre eigentlich, er käme in eine Anmerkung als Schwiegervater Yitzchaks, aber Avraham sagt, nein, das geht nicht. Und er rückt in den Hintergrund, aber macht dann trotzdem alles. Also so haben wir 3 der 4 Fragen beantwortet. Es bleibt uns noch eine Frage. Was ist diese Geschichte mit der Hüfte? Ich kann sie nur mit dem Midrash erklären. Ich hätte ohne Midrash...
Wenn ich mir beim Lesen schon gedacht habe, das ist ja eigentlich eine sehr anzügliche... nahe Aktion ist, dass die Hand unter die Hüfte legen. Der Band zwischen zwei Männern. Das ist
Ich kann es nur mit dem Midrash erklären, allerdings fällt es so auf, dass der Midrash wiederum als eine vernünftige Erklärung des Textes erscheint. Ja? Genau was ich sage. Da fällt was auf. Hand unter Hüfte.
Naja, das, ich meine, dass man damals war es also vielmals öfter als heute, also wie eine schwere
ja, aber warum? Etwas solches. Wie kommt man darauf, dass das so war? Wir rekonstruieren das von dieser Szene. Die Frage ist, warum?
Ich meine in der Mediterranean. Also
kennen Sie das aus irgendwelchen anderen Dokumenten aus dem mediterranischen Raum, aus der Alten Ost?
Also nicht gerade Hand vielleicht, aber zum Beispiel Kopf.
Mhm.
Ja,
Kopf hoch. Kopf unter der Hüfte?
Ja, also an den, Genitalien oder
ja.
So.
Kopf an den Genitalien.
Ja, ich meine, also nicht unten, nicht unten das okay. Kleid, aber ja, also.
Man kann also sehr klar in dieser, ich kenne das nicht, aber man kann sehr klar sehen, dass es eine Symbolik gibt. Das ist
Mythologie, kenne ich.
Das ist aber sehr klare,
Symbolik von den...
Symbolik, ja. Der Midrash ist überzeugt, dass es hier eine große Symbolik geben soll und versucht das anhand von jüdisch, von Halacha auch zu kommentieren. Mhm. Ich würde so sagen, ich nehme an, wenn das in der griechischen Mythologie so ist, dass das nicht unbekannt war. Also der Einfluss von der griechischen Kultur in Israel war nicht gering. Und es gibt interessant, das wird heute die zweite Mal sein, dass ich ihn zitiere. Reformrabbiner, das tue ich nicht sehr häufig. Hat allerdings ein interessantes akademisches Werk geschrieben, Alexander Altmann, zu Midrash, wo er überzeugend argumentiert, dass es Stellen im Midrash gibt, die sehr ähnlich sind zu bestimmten bekannten Mythen aus der Alten Ost oder aus dem mediterranischen Raum. Und für Altmann ist das, die Weisen kannten den Mythos, wollten ihn polemisch entgegenwirken und taten das durch den, dass sie den Mythos ein bisschen adoptiert haben, aber dann wesentlich geändert haben. Ja, ich kann verschiedene Beispiele geben, aber das ist jetzt unwichtig, weil wir noch sehr wenig Minuten haben. Aber ich werde jetzt annehmen, und das stärkt, was ich eigentlich sagen will, dass wenn das so ist, dass es auch bekannt war. Der Midrash stützt sich allerdings explizit auf dem Folgenden. Was geschieht hier? Ein Schwur. Wie schwört man eigentlich halachisch? Wenn ein Bedin in einem Streitfall einer Partei beauftragt zu schwören, wann schwört man? Man lässt eine Person schwören. Was heißt schwören? Also schwören heißt, ein Versprechen auszusprechen, wo man auf sich einen Fluch hervorruft, sollte man Falsches sagen. Wann spielt das eine Rolle? Wenn wir keine Beweise haben, wir haben eine Aussage gegen eine andere. Die einzige Art und Weise, wie wir rauskriechen, ist, dass wir jemanden das so einschärfen, dass das, was er sagen wird, absolut Wahrheit sein muss und es darf nicht davon abgewichen werden und dass wir auf diese Person im Notfall dann uns verlassen müssen und können, dann schwört man. Es gibt verschiedene Beispiele in der Halacha, im Talmud, wann eigentlich ein Bedin einen Schwur von einer Seite verlangt. Und wie schwört man? Die höchste Stufe des Schwörens besteht daraus, dass man einen heiligen Gegenstand in der Hand fasst, eine Torahrolle, Tfilin, eine Mezuza. Man spricht entweder den Schwur oder antwortet auf Amen. Und im Schwur erwähnt man den Namen Gottes, beim Namen. Das sehen wir hier. Vashbiacha, ich werde dich beschwören. Dritter Vers. Bahashem Elokei Hashemayim Velkeares. Im Namen Gottes, dem Gott Allmächtigen des Himmels und dem Gott Allmächtigen der Erde. Das ist mit dem Namen Gottes. Und dann fehlt uns lediglich ein Element von den halachischen Elementen, nämlich ein Gegenstand. Aber eine Torahrolle gab es doch nicht. Und Tfilin und Mezuzot, eigentlich, da werde ich mich, ich mache eine Rückzug. Mezuzot gab es auch nicht. Tfilin ist ein Schiur für sich, anderes Mal. Aber es gibt etwas sehr Tolles zu Tfilin, schon mal gesagt. Eine sehr interessante. Okay, anderes Mal. Muss ein paar Wochen warten. Also es gibt keine heilige Gegenstand. Kann es sein, dass hier das Legen der Hand eine ähnliche Bedeutung hat? Mhm. Was waren die Mitzvot, die Abraham bekommen hat? Welche Mitzvot hat er ausdrücklich bekommen?
Ja.
Deshalb sagt Rashi, das Legen der Hand unter der Hüfte ist, das erreicht die Genitalien von Abraham, weil das ist, was Gott, dort ist der Bund mit Gott im Fleisch hineingeschnitten. Und deshalb ist das Einzige, was Abraham hat. Er hat ja keine Torahrolle. Er hat nichts zu sagen. Ja? Okay, das ist, was hier ist. Nochmals, das lege ich jetzt nach einem Midrash aus, nach einer Gemara. Aber man muss doch zugeben, dass er sehr verzerrend wirkt, lege deine Hand unter der Hüfte. Und wenn man dann vergleicht mit, was wir gerade gehört haben, Kopf zur Hüfte, dann würde ich sagen, naja, aber hier ist es anders, Hand zur Hüfte, was hat die Hand hier zu suchen? Ja? Kopf zur Hüfte wäre, die Symbolik ist ziemlich klar, verbeugen heißt, die Herrschaft des anderen, da akzeptieren sich.
Genau, aus Pflichtding zum Beispiel und so weiter.
Ja, genau, aber Hand, Hand ist nicht, ich verneige mich vor, das ist die Hand. Und deshalb sehen wir hier, wie dieser Midrash eigentlich sehr, sehr vernünftig ist. Damit befolgen wir, was haben wir getan? Wir haben von keinem Midrash gesagt, dass er nicht vernünftig ist. Was meine ich damit, wenn ich immer wieder sage, der Midrash ist vernünftig? Wir zeigen eigentlich, dass Midrash, manchmal denkt man, Midrash ist so eine sehr blühende Erklärung, die ein bisschen losgekuppelt ist von was die Dinge eigentlich den ersten Blick bedeuten. Und eigentlich zeigen wir hier, dass der Midrash, wenn wir ihn vertieft lesen, nicht weit entfernte Erklärungen bringt, sondern bezieht sich direkt auf den Text. Nur sagt der Midrash das nicht direkt. Wenn wir arbeiten, dass wir schwer arbeiten zu verstehen, was will der Midrash eigentlich und was steht eigentlich im Text. Und so entdeckt man eigentlich, dass das Text mehr sagt, als was wir dachten. Okay? So, es ist eigentlich, die Zeit ist jetzt vorbei, also wir sind eigentlich so weit. Ja? Ich gebe noch eine ganz Kleinigkeit, aber richtig, man braucht eine Stunde dafür. Vielleicht machen wir das in der Zukunft ausführlich, aber interessant ist dann, der Diener kommt dort an und er verhandelt über die Familie, er erzählt seine Geschichte und die Familie ist beeindruckt und das Mädel hat mitgebracht und dann sagt, naja, okay, sind ihr einverstanden, um eure Tochter dem Sohn meines Herrn in Ehe zu geben und sie sind alle da. Ja, so sind Sachen vom Himmel. Und er ist ja gekommen mit 10 Kamelen, mit Reichtümern seines Herrn. Das heißt, die sind sehr beeindruckt von was hier stattfindet. Und am Ende der Geschichte noch immer 24. Kapitel, 61. Vers. Vatakom Rivka. Rivka stand auf, Venarotea und ihre Dienerinnen. Sie kommt aus einem wohlhabenden Haus und wird gleich begleitet von einer ganzen Gruppe. Vatirkavna Lagmalim. Und sie ritten auf den Kamelen. Vatelachna Achre Haish. Und sie gingen nach dem Mann. Vaikacha Evet at Rivka. Und der Diener nahm die Rivka. Vayelach und er ging. Yitzchak bo mibir lachai roi, und Yitzchak kam aus von der Brune lachai roi. Und er lebte, er hatte sich angesiedelt im Negevland. Also ungefähr Beersheba. Weil jetzt Yitzchak lasuach basadeh, und Yitzchak ging hinaus, um zu sprechen auf dem Feld. Unsere Weisen erklären, dass das Sprechen ohne menschliche Partner, das heißt ein Gebet. Lifnot Arev gegen Abend, weil Yisah enav, und er hob seine Augen, weil ja, und er sah, wie Negmanim bei ihm, siehe, es kommen Kamelen. Vatisa Rivka et enav, und Rivka erhob ihre Augen, Vateret Yitzchak, und sie sah den Yitzchak, Vatipol mer gamal, sie fiel vom Kamel, oder sie schmiss sich nach unten, sie kam vom Kamel herab. Vatomer el ha'eved, sie sagte dem Diener, Mia Isha laseh, wer ist dieser Herr? Aolech basader, Likratenu, der auf dem Feld uns gegenüber zu uns kommt, Vayomer ha'eved, und sagt er, Diener Huadoni, er ist mein Herr. Vatikacha tsa'if, vatiska, und sie nahm den Schleier und verdeckte sich. Rivka ist sehr überrascht, wenn sie den Yitzchak sieht. Warum ist sie überrascht?
Sie haben mal eine schöne
Frage.
Ja. Ich habe nicht für das so geheim gekriegt.
Ja, ja, ja.
Okay, also das ist ein Yitzchak et Shalom. Wenn man den Text analysiert, ist sehr interessant. Der Diener sagt immer, eine Frau für den Sohn meines Herrn. Die Familie redet immer davon, dass sie geht mit ihm. Vom Yitzchak redet keiner von der Familie. Es sieht ganz so aus, das ist das Argument von Yitzchak et Shalom, dass die Familie nicht glaubte, dass der Yitzchak hier existiert. Sie meinten, das ist ein älterer Herr, der sehr reich ist und er möchte eine Frau heiraten. Wir finden, das wird ein gutes Haus für unsere Tochter, unsere Schwester sein, aber er ist, eine Ausrede. Und sie glaubt auch daran, sie ist bereit mitzukommen, sie glaubt auch daran, und dann entdecken sie eigentlich, dass es den Yitzchak ist.
Ja.
So. Aber dafür muss man die Stellen einzeln anschauen, und das kann ich jetzt nicht machen, weil jetzt kommt ein Shiur zu Haftarah. So. Ich danke für die Aufmerksamkeit und für die aktive Teilnahme. Das ist gewaltig.
Ja, ja.
So.